Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Nicht nur Hans-Jürgen Bartsch denkt gelegentlich darüber nach, wie es für uns Menschen nach dem Tod weitergeht. Da bin ich in guter Gesellschaft mit euch und sicher allen Generationen vor uns auf diesem Globus. Das Schlimmste ist, sich einäschern zu lassen oder konventionell zu beerdigen. In diesen Fällen bleiben ja nur Asche oder die Verwesung. Und dann ist nichts mehr von uns übrig, um weiterleben zu können, sagt unser heutiger Redner. Gestern haben wir uns an diesem Osterwochenende mit dem Tod befasst. Heute geht's um das Wiedererwachen nach Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden, wer weiß.
Was wir schaffen müssen, ist, diesen Prozess des Sterbens aufzuhalten. Und das erreichen wir bei minus 196 Grad Celsius. Dafür wird der Körper über mehrere Tage in einer Kühlbox gekühlt. Anschließend wird der Patient für den Transport vorbereitet und mehrere Tage lang gekühlt, bis er die Temperatur von Trockeneis angenommen hat. Wie gehen die Prozeduren? Wer ist schon alles kryokonserviert? Also Sie können jeden Tag Leuten in der Fußgängerzone begegnen, die bereits als Embryo kryokonserviert waren.
Selbsttötung kann kein Verbrechen gegenüber Gott oder Göttern sein. Selbstmord ist ein Begriff, der diese Handlung schon sprachlich als ein Verbrechen charakterisiert. Im Tod ist alles zu Ende, auch jegliche Freiheit.
Dirk Nemitz ist Kryoniker, also einer von denen, die sich mit der Frage befassen, ob wir uns eines Tages wieder erwecken lassen können. Werden wir verbrannt oder beerdigt, geht das nicht. Lassen wir jetzt mal die Glaubensgrundsätze diverser Religionen außer Acht. Wissenschaftlich gesehen haben wir nur dann eine Chance, wenn wir uns einfrieren lassen. Dirk Nemitz hat in der Reihe Ethik des Sterbens am 16.12.2016 in Bonn an der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur gesprochen. Sein Thema: Später weiterleben? Fragezeichen.
Ich sag mal, jeder hat vielleicht schon mal von dem Thema Kryonik gehört. Die meisten ordnen das sofort ein in den Bereich Science Fiction. Es ist ein sehr, sehr beliebtes Thema für Film und Fernsehen. Fast jedes Genre hat sich schon mal damit beschäftigt, was passiert, wenn man eingefroren wird. Man hat da Comedy, man hat dystopische Science-Fiction-Filme, man hat Zeichentrickfilme gemacht in dem ganzen Bereich. Und die Frage ist natürlich, was steckt dahinter? Einfach nur mal als ganz, ganz kurze Einleitung, damit wir von den gleichen Sachen sprechen, würde ich sagen, Kryonik ist eigentlich eine Kombination von zwei grundlegenden Ideen. Einmal ist die Idee, dass immense wissenschaftliche und technologische Fortschritte noch bevorstehen, die Möglichkeiten eröffnen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Darauf komme ich später nochmal zurück. Und die zweite wesentliche Idee ist die Idee, dass Sterben eigentlich ein Prozess ist und der bestimmte biologische Prozesse benötigt, um ablaufen zu können, und der bei minus 196 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff einfach nicht weiter ablaufen kann. Ich gebe mal eine kurze Gliederung. Ich werde kurz darüber sprechen, wer sind die Hauptakteure im Bereich Kryonik. Wie ist die Geschichte? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie wird es praktisch gemacht? Was sind die Aussichten? Was haben wir eigentlich für eine Idee von der Reanimation, nachdem man sich kryonisch präservieren lassen hat? Was ist die persönliche Motivation? Warum macht man das? Und werde dann nochmal ein kleines Fazit ziehen. Hauptakteure, eine der Organisationen, die es schon sehr lange gibt, ist die Alcor Life Extension Foundation, 1972 in den USA gegründet und hauptsächlich gefördert von Saul Kent, der auch schon von unserer Gesellschaft eine Ehrenmedaille bekommen hat für seine Einsätze in der Kryonik. Und Alcor ist tatsächlich die älteste Organisation. Der zweite Akteur, der sehr bekannt ist, ist Robert Ettinger. Er gilt als Vater der Kryonik und war eine der Schlüsselfiguren der letzten 50 Jahre. Geboren 1918 in New Jersey in den USA, wurde als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Deutschland verwundet, hat dann später als Mathematiklehrer gearbeitet, hat also ein sehr bewegtes Leben gehabt und ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem Prospect of Immortality, wo die ganze Idee zum ersten Mal beschrieben wurde, 1962, also schon eine ganze Weile her. Robert Ettinger ist der Gründer der zweiten Organisation, des Cryonics Institute, welches 1976 gegründet wurde, also 4 Jahre später als Alcor, aber auch schon seit über 40 Jahren jetzt existiert und operiert, welches er auch 27 Jahre selbst geleitet hat. Er ist Namensgeber der Robert-Ettinger-Medaille, die die DGAB alle 4 Jahre etwa verleiht. Und er ist selbst 2011 deanimiert und wurde dann kryonisch präserviert in Michigan im Alter von 92 Jahren. Diese beiden Organisationen, Alcor und Cryonics Institute, sind so die Organisationen, die die Stabilität reinbringen, die schon immer die Akteure sind, die haben das Know-how, die haben einfach sehr viel durcherlebt in den letzten 40 Jahren, sehr viel aufgebaut. Und das sind so die tragenden Säulen, würde ich sagen, heutzutage in der Kryonik, die auch bewiesen haben, dass man das über lange Zeiten betreiben kann und auch eine stabile Organisation erhalten kann. Was man da auch sieht, und das ist eine der Fragen, die ich oft bekomme, ist, wie wichtig es ist, dass man Familie und Freunde hat, die sich auch für das Thema interessieren. Es gibt immer die Idee, wenn ich reanimiert werde, bin ich ganz alleine. Alcor und das Cryonics Institute zeigen, dass das nicht so ist. Vielfach haben die Leute Freunde, die dort kryopräserviert sind, Familienmitglieder, die dort kryopräserviert sind. Also man geht davon aus und man tauscht sich auch, wie wir jetzt in der DGAB, regelmäßig aus, dass man viele Leute dann auch kennt, die sich für was Ähnliches entscheiden. Vielleicht noch erwähnenswert, weil das eine schöne Anekdote ist. Robert Ettinger hat in seinem Leben seine Mutter und zwei seiner Ehefrauen kryokonserviert. Wenn das Ganze für ihn funktioniert, wird er also eine ganze Reihe von Fragen haben, wie er damit weiter umgehen. Wie hat das Ganze angefangen? Vor allen Dingen in den 60er Jahren, das war so der erste Frühling der Kryonik, sagt man, gab es zahlreiche Neugründungen von Kryonik-Organisationen. Und davon sind aber die meisten aus unterschiedlichen Gründen innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder verschwunden. Ich sag mal so weniger als 10 Jahre. Viele hatten eine Profitorientierung, was sich sehr schlecht mit dem Thema einfach versteht, dass Leute damit Geld verdienen wollen. Daran angebunden oft nicht nachhaltige Geschäftsmodelle, dass man monatliche Zahlungen zum Beispiel hatte, die natürlich viele Leute dann nicht mehr leisten können. Oder wenn die Familie sich entscheidet, das nicht weiterzumachen, hat das nicht funktioniert. Oder auch tatsächlich Interventionen durch Behörden, wenn gewisse Standards nicht eingehalten wurden. Oder wenn das gewissen Behörden gerade in diesen Zeiten, 60er, 70er Jahre, ein Dorn im Auge war, was dort passierte. Aus heutiger Sicht ist klar, dass der Erfolg der beiden noch existierenden Organisationen sich auch aus deren Non-Profit-Status ableitet. Dass sie einfach ganz klar ihre Bücher offenlegen. Jeder sieht, was verdient der Präsident, was verdienen die anderen Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter haben die und wie viel Geld wird da eigentlich umgesetzt. Hierzu auch immer das geflügelte Wort, there is no money in cryonics. Also man kann damit einfach kein Geld verdienen. 1966 noch eine wichtige Organisation, die es heute noch gibt, auch wieder von Robert Ettinger gegründet. Die haben sich konzentriert, die Cryonic Society of Michigan, inzwischen Immortalist Society, sehr stark konzentriert auf die Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. Das ist so das zweite Standbein, was wir in der DGAB einfach in einer Organisation vereinen. Das haben die damals getrennt, bieten aber keine Kryokonservierung in irgendeiner Form an. Und ein wichtiges Datum ist 1967, der 12. Januar. Damals wurde der erste Mensch kryokonserviert, der heute noch in Kryostase ist. Die Organisation hat sich damals aufgelöst. Derjenige wurde an Alcor überführt und ist also inzwischen bei Alcor in der Kryostase. Dann gab es eine recht turbulente Zeit, ich sag mal so in den 80er Jahren, wo die Kryonik sehr viel Schlagzeilen gemacht hat. Man hat damals gedacht, das ist eine Wissenschaft wie alles andere auch. Wir publizieren, wir machen was, wir haben Forschungsergebnisse. Mike Darwin war damals der Präsident von Alcor und hat Paper eingereicht, wissenschaftliche Paper bei der Society for Cryobiology. Und die sind damals einfach nicht veröffentlicht worden. Und es hat sich damals der Präsident dieser Society dagegen ausgesprochen, dass man die Kryonik in dem Status, wie sie damals war, mitbehandelt unter Cryobiology. Dann gab es den berühmten Dora-Kent-Fall. Da wurde damals die kryonische Behandlung fehlinterpretiert in der Gerichtsmedizin. Man hat gesagt, dort wurde jemand umgebracht, die Alcor wurde gestürmt, die Rechner wurden beschlagnahmt, das war alles sehr spektakulär. Die Frau ist heute noch kryokonserviert. Das hat sich also nicht geändert und alle Anklagepunkte gegen Alcor wurden am Ende fallen gelassen. Aber ja, ich sag mal, die Behörden haben Muskeln gezeigt, haben gesagt, wir wollen hier genau wissen, was hier passiert und sind da irgendwelchen Gerüchten gefolgt und haben vielleicht auch überreagiert. Vielleicht als kleine Anekdote, das Cryonics Institute hat deutlich weniger von diesen ganzen Skandalen mitbekommen. Die haben einfach es verstanden, sich aus diesem Konfliktpotenzial rauszuhalten, sich mit den Behörden besser zu arrangieren, haben sich etwas kleiner gehalten, haben auch eine sehr große personelle Konsistenz gehabt, über 27 Jahre den gleichen Präsidenten. Alcor hingegen hatte damals einige Feuerproben zu bestehen. Die nächste war dann 2002, der Ted Williams-Fall. Ted Williams ist eine Baseball-Legende in den USA. Und damals gab es sowohl Konflikte unter den Erben als auch einen Mitarbeiter von Alcor, der selbst kein Kryoniker war, der dann behauptet hat, da hätte jemand mit einem Baseballschläger bei Alcor auf diesen Kopf eingeschlagen von dem Ted Williams, was sich später alles als Humbug herausgestellt hat, das war alles so nicht wahr. Es konnte nie bewiesen werden. Der Mitarbeiter Larry Johnson ist noch weitergegangen. Er hat dann ein Buch publiziert, Frozen, wo er alle möglichen Geschichten über Alkohol erzählt hat. Er hat die Klage komplett verloren. Er konnte keinen seiner Punkte beweisen. Er wollte einfach das schnelle Geld machen mit so einem Buch. Man kann sich auch viele Horrorgeschichten problemlos ausdenken in dem Metier. Und wurde dann gerichtlich dazu verurteilt, seine falschen Aussagen sämtlich zu widerrufen. Also, obwohl Alkohol viele Feuerproben zu bestehen hatte, haben sie diese in der Regel auch gewonnen. Jetzt haben wir die Situation so ungefähr seit dem Jahr 2000. Viele sagen, das Internet ist mitverantwortlich, dass man massiv steigendes Interesse an der Kryonik verzeichnen kann. Es gibt bessere Informationsmöglichkeiten, es gibt viele Videos, es gibt unzählige Internetseiten, wo man sich durchlesen kann, Fragen und Antworten, wie gehen die Prozeduren, wer ist schon alles kryokonserviert. Und einfach nur mal als Größenordnung, Alcor in Phoenix, Arizona, die haben ihre Mitgliedszahlen verdoppelt in 15 Jahren und sind jetzt bei etwa 1600 Mitgliedern, davon 149 Personen bereits in Kryostase. Die EI hat aber ein ähnliches Wachstum hingelegt in den letzten 10 Jahren, ebenfalls mehr als verdoppelt, zählt heute 1340 Mitglieder, also leicht kleiner mit 145 Patienten. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit, dass wir in der Kryonik von Patienten sprechen, nicht von Verstorbenen. Da muss man sich vielleicht dran gewöhnen, manche sehen das als eine Eigenart an. Für uns ist es einfach wichtig zu sagen, wir haben hier noch nicht alle Hoffnung aufgegeben. Und was wir sehen an diesen Zahlen, ist, dass diese Kryonikanbieter einfach in den 40 Jahren ihrer Existenz einen ganz großen Reifeprozess durchlaufen haben. Aktuelle Entwicklungen. 2006 wurde ein Kryonikinstitut in Moskau gegründet, das auch heute noch agiert und aktiv ist und das sich nach und nach etabliert neben Kryonikinstitut und Alcor. Inzwischen sind dort 50 Patienten kryopräserviert. Es gibt die Stasis Systems Australia. Da haben die Australier, einige aktive Kryoniker in Australien, haben sich zusammengetan, haben zusammen ein Institut gegründet. Die haben inzwischen ein Grundstück gekauft und Genehmigungen eingeholt. Und es gibt zahlreiche Bestrebungen von Neugründungen in weiteren US-Bundesstaaten sowie auch in China, zu denen wir im Moment noch nicht viel sagen können. Aber es ist wirklich so eine Art zweiter Frühling. Es gibt mehr Institute, mehr Interessenten, viel, viel, was sich in dem Bereich bewegt. Wie würde das Ganze praktisch ablaufen? Wenn man jetzt wirklich so einen Fall hätte, jemand, wir sagen, deanimiert hier in Deutschland oder auch in den USA, was müsste da passieren? Ich will das nur ganz kurz erklären, ohne viel in die technischen und medizinischen Details reinzugehen. Der erste Schritt ist Kühlung und Transport. Für gewöhnlich kann das ein Bestattungsunternehmen machen. Wenn die wissen, genau instruiert sind, was getan werden soll, dann ist es möglich. Wichtig ist die rasche Kühlung des Kopfes mit Wassereis. Das kann auch in jedem handelsüblichen Transportsarg passieren. Man muss einfach dafür sorgen, dass der Kopf sehr schnell abkühlt, um die Verfallsprozesse im Gehirn zu verlangsamen. Und der Patient wird in einem wasserdichten Transportsarg zum Balsamierer gebracht, wo der nächste Schritt abläuft. Balsamierer, die meisten von Ihnen werden es wissen, sind spezialisierte Bestatter. Es gibt, ich glaube, etwas über 100 in Deutschland, die das können, die in der Lage sind, das Blut eines Verstorbenen durch eine Perfusionsflüssigkeit auszutauschen. In der Regel ist das eine formaldehydbasierte Flüssigkeit, was viele Länder vorschreiben, auch für den Transport der Leiche über die Landesgrenzen hinweg. Was hier jetzt gemacht wird, ist, dass man statt des Formaldehyds einfach eine andere Flüssigkeit nimmt, die erforscht wurde von den Kryonikinstituten. Da wurden Wissenschaftler angestellt für einige Jahre und die haben sich wirklich damit beschäftigt, welche Lösung ist dazu geeignet, das Gehirn am besten zu präservieren. Und mit dieser wird dann der Körper oder vor allen Dingen das Gehirn perfundiert. Das heißt, das Blut wird einfach ausgetauscht durch diese Flüssigkeit, die sich beim Einfrieren ganz, ganz anders verhält als das Blut. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Anschließend wird der Patient für den Transport vorbereitet und mehrere Tage lang gekühlt, bis er die Temperatur von Trockeneis angenommen hat. Also etwa, ich sage mal so, um die minus 80 Grad. Und der Transport in die USA, wir haben bisher mit Kryos noch nicht zusammengearbeitet, aber mit den amerikanischen Instituten, erfolgt dann auf Trockeneis in einem isolierten Transportsarg. Das sind so die immer noch, obwohl es für uns jetzt schon relativ komplex ist, die einfachen Schritte. Was in den USA jetzt noch passieren muss, ist die Lagerung. Und dafür muss man den Körper weiter runterkühlen auf die Temperatur von flüssigem Stickstoff. Also nochmal 116 Grad kälter als das Trockeneis bei minus 196 Grad. Dafür wird der Körper über mehrere Tage in einer Kühlbox gekühlt, die computergesteuert ist und die eine Variation der Kühlrate erlaubt. Ich habe nochmal so eine Kühlrate angeführt. Die Idee des Ganzen ist, dass in dem Bereich der kritischen Glasübergangstemperatur, so um minus 120, minus 130 Grad, die Kühlrate so angepasst wird, dass die Kryoprotektiver eine Chance haben zu verglasen. Dass die Kryoprotektiver, die Sachen, die also die Flüssigkeiten, die statt des Blutes dann im Gehirn sind, eine Chance haben zu verglasen. Dass sie wirklich nicht einfrieren. Das Ziel ist, durch diese Verglasung, sagt man, man erreicht eine Vitrifikation des Gehirns ohne Eisbildung, um die Struktur des Gehirns, wie sie gerade ist, bestmöglich zu erhalten. Danach erfolgt die Lagerung des Patienten in Dewaren. Die Patienten werden, was viele Leute immer etwas verwundert, im ersten Moment mit dem Kopf nach unten gelagert, sodass, wenn einmal etwas zu viel Stickstoff verdampft, der Kopf weiterhin gekühlt bleibt und am längsten gekühlt bleibt. Was auch ein Missverständnis ist, was wir immer wieder hören, solange wie Flüssigstickstoff nachgefüllt wird, bleibt das Ganze kalt, es braucht also keinen Strom dafür. Wenn einmal ein Stromausfall ist für einen Tag oder eine Woche, ist das relativ egal. Es müsste schon so sein, dass man für, ich sag mal, mehr als 3 Monate keinen flüssigen Stickstoff bekommt, damit es kritisch wird. Vitrifikation, eine Niere, die einfach eingefroren wurde. Das ist vereist, das kennt man von zu Hause auch, wenn man die Sache irgendwie ins Gefrierfach legt, so ähnlich sieht das aus. Eine Niere, die vitrifiziert wurde, die wurde mit der Kühlflüssigkeit behandelt, wurde dann langsam runtergekühlt und da kann man wirklich noch viel deutlicher erkennen, dass das eine Niere ist, dass diese Strukturen erhalten sind. Und so funktioniert auch die Vitrifikation des Gehirns. Was wichtig ist, ist, dass das Verfahren gar nicht so außergewöhnlich ist. Mit sehr ähnlichen Verfahren werden heute schon Ei- und Spermienzellen konserviert. Embryos in der Reproduktionsmedizin werden so kryokonserviert und später eingesetzt und werden dann zu echten lebenden Menschen. Also Sie können jeden Tag Leuten in der Fußgängerzone begegnen, die bereits als Embryo kryokonserviert waren. Und sie werden einen Unterschied nicht merken. Die Herausforderung der Kryonik ist wirklich, dass man das mit Körper macht, die viel größer sind und die viel schwieriger zu erhalten sind, weil die Kühlraten so unterschiedlich sind, je nachdem, ob man außen oder innen am Körper ist. Hier sehen wir den Fadenwurm C. elegans, der auch das Einfrieren, jetzt ohne Kryoprotektive, auf minus 196 Grad komplett übersteht. Was ich jetzt nur ganz kurz anbringen wollte, ist, dass als ich vor 10 Jahren mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, da habe ich ungefähr genauso skeptisch geguckt wie viele hier im Publikum. Ich war auf einer Grillfeier in den USA und habe gedacht, mein Gegenüber, der erzählt mir komische Geschichten, der ist nicht mehr ganz dicht. Ich habe dann viele Abende damit verbracht, mir Videos anzugucken und mich zu informieren und ich habe wirklich den Fehler nicht gefunden. Ich bin nicht in der Lage gewesen zu falsifizieren die Theorie hinter der Kryonik, dass es funktionieren kann. Jetzt sind wir 10 Jahre weiter und viele Sachen, die ich mir damals nie hätte vorstellen können, sind jeden Tag in der Presse. Also wenn man die Sache so ein bisschen verfolgt, was so passiert ist in diesen 10 Jahren, das ist wirklich gewaltig. Hier ist ein Beispiel von der BBC. Die haben eine Story gebracht über eine Frau, die ein Baby bekommen hat. Die war als 9-Jährige in der Chemotherapie. Vorher wurde ihr ein Eierstock rausgenommen, operativ, um die Fruchtbarkeit zu erhalten. Und dieser wurde kryokonserviert mit ähnlichen Methoden. Also auch mit kryoprotektiver getränkt, eingefroren. Und ja, aus dem eingefrorenen Eierstock, der wurde wieder eingesetzt. Und sie hat jetzt kürzlich ein Baby bekommen. Also das sind auch Methoden. Vor 10 Jahren hätte keiner gedacht, dass das denkbar ist. Es kommt immer ganz schnell die Frage, gut, das mit dem Einfrieren oder mit dem Vitrifizieren und mit der Kühlung, das haben wir jetzt einigermaßen verstanden. Aber wie stellt man sich denn vor, dass man wieder reanimiert wird? Wie soll das denn gehen? Man hat dann so einen Klotz in minus 196 Grad flüssigem Stickstoff, der ist vielleicht vitrifiziert, gut erhalten, aber wie kommt man an den wieder ran? Und das ist die ganz große Herausforderung der Kryonik, dass wir das einfach heutzutage nicht wissen. Das ist eine Spekulation, dass die Medizin der Zukunft dieses Problem lösen kann. Und man kann nur spekulieren, wie das vielleicht möglich sein könnte. Da haben wir als die Möglichkeit, die eigentlich immer als erstes genannt wird und am vielversprechendsten zu sein scheint, die Nanotechnologie. Man stellt sich das so vor, dass dann eine Vielzahl mikroskopisch kleiner Roboter durch die Blutbahnen schwimmen würden und würden Zelle für Zelle den Körper reparieren. Dazu würden gehören die Schäden durch die Kryokonservierung, Schäden durch die Krankheit, in der man eigentlich verstorben ist oder die Verletzung und auch Schäden, die dem Altern zuzuordnen sind. Man würde sich schon vorstellen, dass der Körper eher in dem Status eines 25- oder 30-Jährigen wäre, als in dem Zustand des Verstorbenen. Dazu gibt es spannende Zitate, auch von, ich sag mal, Neil Lane, damals Director of the National Science Foundation in den USA. Der hat gesagt, if I were asked for an area of science and engineering that will most likely produce the breakthrough of tomorrow, I would point to nanoscale science and engineering. Also das ist wirklich der Bereich, den wir heute noch am schlechtesten verstehen, wo riesige Fortschritte gemacht werden und wo man sich vorstellen kann, dass viele Sachen funktionieren könnten, von denen wir heute ausgehen, dass das nicht geht. Es gibt ganz viel Spekulation, welche weitere Möglichkeiten es geben kann. Ich möchte ganz kurz auf den Begriff technologische Singularität eingehen, weil das in der Theorie zumindest eine gewisse Überschneidung mit der Kryonik hat. Das ist geprägt von Ray Kurzweil. Ray Kurzweil ist Google Director of Engineering, hat schon viele, viele Thesen aufgestellt, viele Prognosen von ihm sind wahr geworden. Erfinder des Jahres 1998 am MIT, seit 2009 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences. Der hat vorausgesagt, dass wir spätestens 2045 das Altern komplett im Griff haben werden und eine Unsterblichkeit des Menschen erreicht haben werden, zumindest was so die körperlichen Möglichkeiten angeht. Und sein Hintergrund, wie er darauf kommt, ist, was er technologische Singularität nennt. Das ist der Zeitpunkt, bei dem sich Maschinen mittels künstlicher Intelligenz rasant selbst verbessern und den technischen Fortschritt derart beschleunigen können, dass die Zukunft der Menschheit hinter diesem Ereignis nicht mehr vorhersehbar ist. Wenn man Maschinen hat, die, ich sag mal, das Design von einem Auto, von einem Computer permanent verbessern, ohne schlafen zu müssen, die sich selbst replizieren können und beliebige Rechenpower da reinsetzen könnten, diese Sachen zu verbessern, dann wäre es sehr schwer vorstellbar, diese Fortschritte noch vorhersehen zu können. Das klingt jetzt für viele so ein bisschen, ja, was soll das heißen, was soll das sein? Wir haben natürlich als Menschen ein Problem und das ist, dass wir sehr linear denken und das hat uns in der Vergangenheit sehr gut geholfen. Also das lineare Denken war immer richtig. Auch um zu zeigen, wie begrenzt unsere Fähigkeit ist, aus Erfahrung der Vergangenheit die Zukunft zu prognostizieren. Wenn wir uns angucken, wo die Menschheit steht, dann ist das so ungefähr die Menschheitsgeschichte. Wir haben einen Fortschritt, wir haben die Zeit und das passt so ungefähr zusammen. Das Ganze ändert sich relativ schnell, können einfach nicht nach vorne sehen. Und die Frage ist für die Kryoniker vor allen Dingen, wie überwindet man diese kleine Lücke? Wie kommt man dahin, dass man diesen Fortschritt mitnehmen kann und eventuell gar nicht sterben muss? Um das nochmal zu verdeutlichen, gehe ich immer gerne auf Beispiele aus der Geschichte ein. Zum Beispiel, wie hätte jemand 1850 reagiert, wenn man ihm gesagt hätte, wie im Jahr 2000 der weltweite Flugverkehr aussieht? In einer Zeit, wo es noch kein einziges Flugzeug gab, der Traum vom Fliegen war für die Menschen Jahrtausende alt, aber jeder wusste, Menschen können nicht fliegen. Wenn man dem gesagt hätte, dass im Jahr 2000 der ganze Globus quasi im Tagesrhythmus, teilweise mehrfach täglich, verbunden ist mit Flughäfen, Flugzeugen und dass jeder das für die Kosten eines Monatsgehalts fast an jeden Punkt der Erde fliegen kann, der hätte uns für verrückt erklärt, komplett. Und ähnlich sehe ich das mit der Kryonik. Ähnlich schwer ist es, sich vorstellen zu können, wo das hingehen kann. Noch ein schönes Beispiel für die Beschränktheit unserer Vorstellungskraft sind Science-Fiction-Romane. Es ist immer ein schöner Spaß, sich Romane durchzulesen, die schon etwas älter sind. Ich habe von Robert Heinlein mal gelesen, aus den, ich glaube, Anfang der 60er Jahre auch, Stranger in a Strange World. Der hat sich das Jahr 2000 vorgestellt, der hat eine schöne Geschichte erzählt und es gab überall fliegende Autos. Jeder flog mit seinem Auto überall hin, die Dinger fuhren automatisch, in die Richtung gehen wir ja auch. Aber der gute Mann hat jeden Tag von seinem Postboten mehrere Säcke Fanpost bekommen. Es war einfach die Idee des Internet, die Idee der E-Mail-Kommunikation, des permanent verfügbaren, überall verfügbaren Informationsaustausches per Kommunikation und Informationsabrufs, für den man damals in die Bibliothek gehen musste, wenn man irgendwas wissen wollte und hoffen, dass sie das richtige Buch da haben oder man muss das bestellen. Das war völlig unvorstellbar, auch für einen Science-Fiction-Autor. Das war einfach nicht vorhersehbar. Also man muss wirklich seine Art zu denken und seine Fähigkeit aus der Vergangenheit auf die Entwicklung der Zukunft zu schließen, sehr, sehr kritisch hinterfragen, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Ein ganz, ganz kritischer Punkt für viele Menschen ist die Sache, das Altern als Krankheit zu sehen und dass man das angehen könnte. Vor 10 Jahren habe ich gesagt, das klingt alles sehr nett, das wird doch noch Jahrzehnte dauern, bis wir da hinkommen. Und damit meinte ich nicht ein Jahrzehnt, sondern meinte ich bestimmt 40, 50 Jahre und ich werde davon nicht mehr profitieren. Gestern Abend habe ich im Scientific American gelesen, dass es erste Versuche gibt, wo das funktioniert hat. Bei menschlichen Zellen und bei lebenden Mäusen. Das Zitat aus der Studie ist: "The study suggests it may be possible not just to slow aging, but to actually reverse it." Dass man das Alter nicht nur verlangsamen oder vielleicht stoppen kann, sondern zurückführen kann. "That's really exciting. That means that even in elderly people it may be possible to restore youthful function." Wenn man das weiter sich betrachtet, könnte das bedeuten, dass die Medizin in einigen, ich würde jetzt wieder Jahrzehnten sagen, vielleicht ist es aber gar nicht mehr so lange hin, in der Lage sein könnte, ja, ich sag mal, die degenerativen Auswirkungen des Alterns zurückzuführen. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, dass ich nicht ganz allein bin mit der Ansicht. Wir haben in der DGAB inzwischen etwas über 100 Mitglieder organisiert, die sich damit beschäftigen, von denen auch viele einen Vertrag mit einem der Kryonikanbieter haben in den USA. Und als zweites gibt es auch international einen offenen Brief von Wissenschaftlern, auch von namhaften Instituten wie dem MIT, Harvard, der NASA, Cambridge, die Kryonik für wissenschaftlich möglich und grundsätzlich für unterstützenswert halten. Die aber sagen, es spricht im Moment nichts dagegen, dass das passieren kann, und die sich genau gegen die Politik der Society for Cryobiology aus den 80er Jahren aussprechen, dass man sagt, man will die Kryoniker aus der Society raushaben, und es findet dort wirklich eine Annäherung statt. Wir in der DGAB betrachten die Kryonik deshalb als eine Art Rettungsmaßnahme, eine Maßnahme der Rettungsmedizin, die in dem Moment einschreitet, wo die jetzige Medizin sagt, sie kann nichts mehr tun. Sie kann für den Patienten nichts mehr tun und die dann die stattfindenden Zerfallsprozesse stoppt. Und wenn man, wie ich anfangs sagte, sich den Tod als einen Prozess vorstellt, auch da gibt es ja auch die Medizingeschichte, wo man sieht, man kann immer später eingreifen in das Ganze. In den, ich glaube, 50er Jahren war es noch, wenn das Herz stehen geblieben ist, war man tot. Das war vorbei. Kurz darauf wurde die Herz-Lungen-Wiederbelebung entwickelt. So in den 70er, 80ern wurde das für jeden Fahrschüler verpflichtend eingeführt. Inzwischen hat jeder eine Idee, wie das funktioniert. Und eigentlich weiß jeder, Herzstillstand ist nicht gleich tot. Da hat man noch sehr viele Aktionsmöglichkeiten. Und mit den Fortschritten in der Medizin wird sich das weiter verändern. Was wir schaffen müssen, ist, diesen Prozess des Sterbens aufzuhalten. Und das erreichen wir bei minus 196 Grad Celsius. Ein weiterer wesentlicher Punkt für uns ist, dass die Chance auf eine Wiederbelebung durch künftige Medizin zumindest mit größer als 0% gegeben ist. Das ist ein großer Unterschied zu der Erd- oder Feuerbestattung. Wenn jemand vergraben ist, weiß der christliche Glauben, hat da andere Ideen, dass man das da vielleicht doch noch rankommt. Mit wissenschaftlichen Methoden wissen wir, dass wir an denen nicht mehr rankommen. Noch schlimmer bei einer Feuerbestattung, auch dort wissen wir, da gibt es keine Möglichkeit, dass die Medizin dann nochmal irgendetwas erreichen kann. Bei der Kryonik können wir nicht sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Medizin da nochmal rangeht, aber wir können sagen, dass die Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit größer als null ist. Und was noch ein wesentlicher Bereich ist, ist, dass Kälte auch heute schon als medizinische Maßnahme zur Verlangsamung des Stoffwechsels eingesetzt wird. Es gibt komplexe Operationen, vor allem am Gehirn und am Herz, wo eine Unterkühlung eingesetzt wird, um den Stoffwechsel so weit zu verlangsamen, dass man den Herzschlag stoppen kann, ohne dass es zu Hirnschäden führt. Auch immer wieder gerne genommen in dem Zusammenhang ist das Beispiel einer Schwedin, Anna Borgenholm, die bei einem Skiunfall verunglückt ist und die sehr schön demonstriert, wie wenig wir eigentlich über den Sterbeprozess wissen, auch heute noch. Die gute Frau war 3 Stunden lang klinisch tot, komplett unterkühlt und ist ohne bleibende Schäden reanimiert worden. Entscheidend dafür war für die Reanimation, die erfolgreiche Reanimation, das Ausbleiben von Hirnschäden, war nach medizinischer Sicht heute, Fall ist ein paar Jahre alt, aber aus diesem Jahrhundert, obwohl der Kreislauf so lange ausgefallen war, die schnelle Abkühlung des Gehirns, dass es wirklich in Norwegen passiert ist, wo es sehr kalt war und die Abkühlung sehr schnell erfolgt ist, und die langsam durchgeführte Wiedererwärmung des Körpers unter sehr kontrollierten Bedingungen durch Mediziner, die sehr schnell vor Ort waren. Aber wie gesagt, es hat 3 Stunden gedauert, um sie aus diesem Bereich ins Krankenhaus zu bekommen. Der erste Teil mit der schnellen Kühlung wurde ja, wie wir gesehen haben, bereits in die Kryonikprozeduren integriert. An dem letzten Teil arbeiten jetzt noch viele wissenschaftliche Institute, wie man da rangehen kann. Jetzt wurde ich gebeten, auch noch ein paar Worte zu sagen zu der persönlichen Motivation. Warum will man eigentlich so lange leben? Was stellt man sich da vor? Meine erste Antwort darauf ist ja immer, warum will man sterben? Was ist so langweilig oder wann hat man genug erlebt? Und für mich gibt es da relativ wenig Grenzen. Es gibt viele Orte zu sehen, auch sehr, sehr viele, eigentlich mehr Orte, wo ich noch nicht war, als Orte, wo ich schon war. Es gibt handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen, wo man sich sehr weiterentwickeln kann. Man kann Musikinstrumente meistern. Also ich könnte mir für mich gar nicht vorstellen, dass ich wirklich, ich sag mal, innerhalb der nächsten 1000, 2000 Jahre gelangweilt wäre vom Leben. Man kann auch Sprachen lernen, man kann studieren, wie das eigene Gehirn sich entwickelt, wenn man verschiedene Sprachen lernt, verschiedene Ausdrucksweisen lernt. Man kann Sport treiben, alleine, zu zweit, unter Wasser, auf dem Feld, in Teams. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wenn man jung und gesund ist, wo man sich viele, viele Jahre lang austoben kann. Wenn dann das nicht reicht, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne liest. Auch da gibt es das eine oder andere Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Ich glaube, der Stapel bei mir zu Hause ist ungefähr 3 Meter hoch von den Büchern, die ich schon gekauft habe, aber zu denen ich noch nicht gekommen bin. Und ich habe bei weitem nicht alle gekauft, die ich spannend finde. Und wenn man dann wirklich gelangweilt ist, dann sind wir vielleicht auch so weit, dass wir diesen Bereich erkunden können und gucken können, welche Orte gibt es denn noch außerhalb des Planeten Erde. Also für mich ist diese Vorstellung, dass man vom Leben gelangweilt sein könnte, sehr fremd. Und vielleicht ist das einer der Hauptgründe, warum ich motiviert bin, mich der Herausforderung Kryonik zu stellen. Um noch Aspekte einzubringen, die vielleicht eher in diese Vorlesungsreihe reinpassen, würde ich auch sagen, es gäbe insgesamt, wenn man das etabliert, weniger Leiden durch die Verjüngung des Körpers, wenn man das schafft. Viele Altersleiden, Diabetes, Alzheimer, viele Verschleißerscheinungen, wenn man das in den Griff bekäme, würde man insgesamt das Leiden auf dem Planeten reduzieren. Und ein weiterer Aspekt, der mich sehr beschäftigt, ist, wann erreicht der Mensch eigentlich seine Reife? Viele Entscheidungen, die wir treffen, sind schwer zu treffen, indem man sich Zeiträume von 500 oder 1000 Jahren vorstellt. Und da spielt vielleicht auch die eigene Begrenztheit, die begrenzte eigene Lebensspanne mit rein. Was dazu führt, dass es uns extrem schwer fällt, komplexe globale Probleme zu lösen. Ich habe mal den vielleicht leicht zynischen Kommentar gehört, dass die Leute, wenn sie anfangen, wirklich reif zu werden, wenn sie den 60., 70. Geburtstag erleben, sie auch anfangen, frustriert zu werden, weil ihr Körper nicht mehr so mitspielt, wie sie das gerne wollen. Oder weil Schmerzen den Alltag bestimmen. Man kann das schlecht prognostizieren, aber die Frage steht dann natürlich im Raum, wie wäre eine Welt, wo ich mir wirklich Probleme angucke, die auf die nächsten 1000 Jahre gelöst werden müsse und weiß, das wird mich betreffen. Zum Abschluss und bevor ich mein Fazit ziehe, möchte ich Sie noch für ein kleines Gedankenexperiment einladen. Einfach, um das nochmal zu veranschaulichen, worüber wir reden, wenn wir das aus meiner oder aus der Perspektive der DGAB betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Flugzeug und plötzlich gibt es laute Geräusche aus den Triebwerken und das Flugzeug fängt heftig an zu wackeln. Nach einer Minute meldet sich der Pilot über Lautsprecher. Er sagt, ein Triebwerk ist explodiert und das Flugzeug wird unaufhaltbar in 15 Minuten abstürzen. 15 Minuten ist alles vorbei. Den Absturz kann niemand überleben. Aber es gibt einen möglichen Ausweg. Es gibt eine Ladung neu entwickelter Fallschirme an Bord, die noch nie getestet wurden. Die Crew weiß auch nicht, was sie am Boden erwartet. Sie würden einfach aus dem Flugzeug springen mit einem Fallschirm, der unerprobt ist und mit einem Gelände, das sie nicht kennen. Alle, die den Fallschirm ausprobieren möchten, werden gebeten, sich an die Flugbegleiter zu wenden, die die Verwendung erklären. Alle, die diese Option nicht wählen möchten, werden gebeten, sitzen zu bleiben. Der Aufprall wird bald erfolgen und vollkommen schmerzfrei sein. Was würden Sie tun? Das ist die Frage, die sich für mich bei der Kryonik stellt. Kurzes Fazit möchte ich ziehen. Kryonik wird seit über 40 Jahren routinemäßig praktiziert und ist in unseren Augen längst keine Science-Fiction mehr. Es ist eine wohlüberlegte Wette auf spekulative rettungsmedizinische Maßnahmen. Man muss sich genau überlegen, würde ich diese Wette eingehen? Was ist das, was ich gewinnen könnte? Was ist das, was ich einsetzen muss? Und weitere Informationen zum Thema können Sie jederzeit gerne bei unserer Gesellschaft bekommen. Vielen Dank.
Dirk Nemitz von der Deutschen Gesellschaft für angewandte Biostase, DGAB, sprach über die Chancen, wiederbelebt zu werden, wenn wir uns dazu entschließen, uns einfrieren zu lassen. Wie von ihm gerade schon gehört, sind weltweit Forscher damit befasst, Leben zu verlängern, den Sterbeprozess ganz zu verhindern bzw. Wiederbelebungsmöglichkeiten Jahre und Jahrhunderte später einzusetzen. Einer von ihnen ist John Bischoff von der Universität in Minnesota. Er arbeitet an immer besseren Flüssigkeiten, um vielleicht einmal Organe oder Menschen erfolgreich aufzuwecken.
Diese winzig kleinen Nanopartikel werden magnetisch, wenn sie in einem elektromagnetischen Feld sind. Sie heißen supraparamagnetisch.
Bischoff und seine Kollegen mischen diese Nanopartikel mit dem Frostschutzmittel. Damit durchtränken sie die Gewebe vor dem Einfrieren. Zum Auftauen legen sie die Gewebeproben in eine Spule, durch die ein Strom fließt. Im Inneren der Spule entsteht ein elektromagnetisches Feld. Das regt die Nanopartikel an. Sie erhitzen dabei das Gewebe innerhalb kürzester Zeit, sagt John Bischoff.
Die Nanopartikel erhitzen sich gleichzeitig und produzieren viel Wärme. Wenn wir genug Nanopartikel einsetzen, also 5 bis 10 Milligramm Eisenoxid pro Milliliter, dann bekommen wir die Wärme, die wir brauchen.
Bisher ist es den Forschern gelungen, Teile von Arterien und Herzklappen von Schweinen sowie menschliche Bindegewebszellen so wieder aufzutauen, dass die biologische Funktion der Gewebe erhalten bleibt. Ihr Ziel ist es jedoch, mit diesem Verfahren größere Gewebeteile oder ganze Organe schonend wieder aufzutauen.
Es gibt nichts, was uns davon abhält. Aber wir haben es noch nicht geschafft.
Mit John Bischoff sprach Claudia Doyle über den Stand der Forschung, uns Menschen unsterblich zu machen. So, das war harter Stoff in den Hörsälen an diesem Osterwochenende zum Thema Tod und Auferstehung, mit dem wir euch jetzt allein lassen und allein lassen müssen. Denn die Antwort auf diese eine Frage, die gibt es natürlich nicht. Noch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.